Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, bereiten Sie sich, bereitest du dich auf Weihnachten vor? Viele schmücken das Haus oder die Wohnung, kaufen Geschenke, planen die Festtage, wann besuchen wir die Eltern, wann die Kinder und so weiter. Soweit, so gut. Das Problem ist nur, oft beschränken wir uns bei der Vorbereitung auf Weihnachten auf die äußeren Dinge oder konzentrieren uns auf die äußeren Dinge und vergessen dabei die innere Vorbereitung. Die ist letztlich viel wichtiger als alles Äußere. Denn alles Äußere soll ein Zeichen sein, ein Ausdruck sein dessen, was wir eigentlich feiern. Und auf das sollten wir uns doch richtig vorbereiten, oder? Dafür gibt es die Adventszeit. Die Wochen vor Weihnachten, eine Zeit, wo wir uns auf Weihnachten vorbereiten können. Und wie sieht das aus? Unser heutiger Predigttext ist der Anfang der Geschichte von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer, er trat auf, bevor Jesus öffentlich wirkte. Er bereitet ihn sozusagen vor. Insofern passt das, was wir heute hören, gut in die Adventszeit. Lukas 3, die Verse 1 bis 14. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Amen. Schauen wir uns also diesen Text an unter der Überschrift: Bereite dich auf Weihnachten vor. Was heißt das, sich auf Weihnachten vorbereiten? Drei Dinge aus unserem Text. Das erste: Mach dir neu klar, dass Gott wirklich handelt. Bevor Lukas beschreibt, wir sind ja im Lukas-Evangelium, was Johannes hier getan hat und gesagt hat, kommt erstmal ein bisschen Geschichte. Wird ausführlich beschrieben: Kaiser Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, Philippus, Lysanias, Hannas und Kaiphas, also ganz viele Namen und wo die alle tätig waren. Man fragt sich, warum das Ganze? Lukas, er ist sozusagen der Geschichtsschreiber unter den vier Evangelisten, natürlich die anderen auch, aber er besonders. Er stellt seinem Evangelium in den ersten vier Versen des Lukas-Evangeliums, lest das mal nach, ein Vorwort voran. Und da schreibt er, wie er vorgegangen ist. Nämlich ganz exakt, genau, da steht im Griechischen akribäes, also akribisch, hat er das alles nachgeforscht. Und zum Beispiel schreibt er auch ausdrücklich, er hat Augenzeugen befragt. Also nicht irgendjemanden, sondern die Leute, die wirklich dabei waren, die hat er befragt. Nur ist interessant, dieses Vorwort, was der Lukas da schreibt, ist fast wortgleich mit einem Vorwort, das ein Geschichtsschreiber der damaligen Zeit auch seinen Werken vorangestellt hat, nämlich der Josephus, so hieß der Junge. Und wir wissen von Ausgrabungen, dass dieser Josephus außerordentlich zuverlässig berichtet hat. Und so können wir schließen, ja, auch Lukas hat diesen Anspruch, er schreibt zuverlässige Geschichte. Er schreibt kein Märchen, er schreibt nicht irgendwelche Fantasien, er schreibt das, was wirklich passiert ist. Also es wäre so, als ob heute auch jemand das, was passiert, in die Geschichte einordnet, so wie Lukas das macht. Man könnte dann schreiben, im Jahr 2025, als Friedrich Merz Bundeskanzler war und Hendrik Wüst Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Tristan Fitt gerade Bürgermeister von Siegen geworden ist, da passierte Folgendes. So auch hier, nicht? Lange Aufzählung und dann, da geschah das Wort Gottes. Also nochmal, hier geht es um Geschichte. Märchen haben keine Zeiteingaben. Bei Märchen steht, es war einmal. Und jeder weiß, das ist nicht wirklich passiert. Anders im Lukas-Evangelium, anders in der Bibel. Und so können wir uns darauf verlassen, Gott ist ein Gott der Geschichte. Gott handelt ganz real. Und Gott handelt ganz real auch in Ihrem, in deinem und in meinem Leben. Übrigens können wir durch die Zeitangaben von Lukas darauf schließen, dass wir uns in unserer Geschichte etwa im Jahr 28 nach Christus befinden. Nur ist interessant, wir bereiten uns ja auf Weihnachten vor und die klassische Weihnachtsgeschichte steht auch im Lukas-Evangelium. Ein Kapitel weiter vorne, Lukas 2. Und auch da, nicht ganz so ausführlich, aber auch da haben wir es, dass Lukas das in die Geschichte einordnet. Da hören wir auch, dass Quirinius Statthalter in Syrien war. Also auch in der Weihnachtsgeschichte ist völlig klar, hier geht es um Geschichte. Das ist wirklich passiert. Und ich glaube, das ist gut, sich im Advent und zu Weihnachten das ganz neu klar zu machen. Denn gerade mit Advent und Weihnachten verbinden sich ja viele Geschichten, die frei erfunden ist. Nicht, da gibt es dann den Nikolaus mit Schlitten, wahlweise auch den Weihnachtsmann, das Christkind klettert durch den Schornstein und so weiter. Und das kann uns leicht den Blick darauf verstellen, dass das, was in der Bibel steht, eine ganz andere Qualität hat. Dass es eben Geschichte ist, Realität, Wahrheit. Nicht irgendwelche Sachen, die man so Kindern erzählt. Und darum können und sollen wir das ernst nehmen. Irgendwelche Märchen, die kann man ja leicht abtun. Da sagt man, oh, das ist was für Kinder. Die werden schon irgendwann dahinter kommen, dass das so nicht wirklich stimmt. Man soll den Kindern ja den Glauben daran ja nicht nehmen, nicht? Den Kinderglauben. Aber das ist eben was für Kinder. Vielleicht noch für Alte. Aber da fragt man sich, was ist das eigentlich für ein Glaube, der nur etwas für Leute sind, die ein bisschen naiv sind? Die das noch nicht so richtig verstehen oder nicht mehr verstehen? Was nützt mir so ein Glaube? Letztlich gar nichts. Wenn ich zum Beispiel wirklich mit dem Tod konfrontiert bin, meinem eigenen oder trauere um jemanden, der nicht mehr da ist, dann nützt es doch nichts, so ein paar blumige Worte zu hören, so nach dem Motto, irgendwie geht das Leben schon weiter, irgendwo kommt ein Lichtlein her oder was auch immer. Nein, da hilft nur die klare Ansage, Jesus ist stärker als der Tod, und zwar real. Er hat den Tod überwunden und alle, die mit ihm leben, werden auch leben, für immer, und zwar real. Jesus ist nicht das Christkind, das durch den Schornstein kommt. Jesus ist der Sohn Gottes, der von der Jungfrau Maria geboren wurde. Gott ist wirklich Mensch geworden, ein Wunder. Wie gut, dass wir uns auf Gottes Wort wirklich verlassen können. Und das hilft. Das hilft gerade auch, wenn wir in einer Glaubenskrise sind. Für manchen sind ja gerade diese Wochen, wo es so früh dunkel wird, besonders schwer. Vielleicht eine Krise, wo wir fragen, stimmt das eigentlich, was in der Bibel steht? Stimmt das eigentlich, dass Gott da ist, dass er mir immer helfen kann? Wo doch so vieles schwer ist im Leben, in unserer Welt, es drunter und drüber geht? Lukas zeigt uns heute Morgen, ja, es stimmt. Es stimmt, weil Gott tatsächlich real gehandelt hat in der Geschichte. Es stimmt, weil es in der Bibel steht und nicht, weil ich es fühle oder gerade nicht fühle. Und wenn Gott damals wirklich gehandelt hat, kann und wird er es auch heute tun, auch in deinem Leben. Das ist die Zusage. Und so können wir im Advent uns ganz neu daran denken und im Gebet sagen, Jesus, ich will mich auf dich und dein Wort verlassen, auch wenn mir das manchmal schwerfällt. Zeig mir neu, dass das, was du sagst, wirklich stimmt. Ein zweites. Erinnere dich daran, was deine Taufe bedeutet. Johannes predigt über die Taufe und lehrt die Leute und tauft sie dann. Die Taufe von Johannes ist noch nicht im eigentlichen Sinne eine christliche Taufe. Sie geschieht ja noch nicht im Namen von Jesus. Aber sie ist sozusagen ein Vorläufer der christlichen Taufe. Man könnte sagen, so eine Art Prototyp. Später geht sie dann in Serie. Schon vor Johannes gab es im Judentum die Sitte der Taufe. Es gab zum Beispiel die sogenannte Proselytentaufe. Das war etwas für Leute, die zum Judentum übertraten. Aber es gab doch entscheidende Unterschiede, denn damals tauchte der Täufling sich dann sozusagen selbst in Wasser unter. Hier bei Johannes haben wir einiges, was neu ist, was eben schon auf die christliche Taufe hindeutet. Zunächst eben, die Leute taufen sich nicht selbst, sondern sie werden getauft. Die Taufe drückt also aus, es geschieht etwas an mir. Und dann sagt Johannes einiges über die Taufe. Wir lesen hier in Vers 3, dass er die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden predigte. Schauen wir uns an, was damit gemeint ist. Buße, das griechische Wort heißt wörtlich, ist sogar besser verständlich, Umkehr oder Bekehrung. Taufe ist also verbunden mit einer Abwendung vom alten Leben und einer Hinwendung zu einem neuen Leben mit Jesus verbunden. Jetzt fragt einer, ja und wie ist das bei Säuglingen und Kindern, die wir taufen? Die können das doch noch gar nicht verstehen, geschweige denn bewusst umkehren zu Jesus. Das ist richtig. Im Neuen Testament haben wir noch keine Taufe von Kindern. Wird zwar manchmal gesagt, Taufe mit dem ganzen Haus, was manchmal vorkommt, bezieht auch die Kinder mit ein, aber es gibt Belege, die sagen, nicht wo zum Beispiel einer gegrüßt wird, grüße dein Haus und die Kinder. Also die Kinder sind nochmal extra, die sind da nicht mit gemeint, Klammer zu. Die Kindertaufe gibt es erst seit dem 2. Jahrhundert. Jetzt kann man fragen, ist das falsch, Kinder zu taufen? Manche Christen sehen das so und es spricht auch biblisches einiges dafür. Auf jeden Fall falsch ist es, wenn man sagt, durch die Taufe wird ein Mensch zum Christen. Dann ist die Taufe so eine Art Lebensversicherung. Und Versicherungsbeiträge gibt es dann auch, das ist die Kirchensteuer. Das kann es ja nicht sein. Denn dann braucht es ja gar keine Buße, keine Umkehr, keinen Glauben mehr. Auch Luther, der sehr für die Kindertaufe eintrat, hat geschrieben, ohne Glauben ist die Taufe nichts nütze. Das steht sogar in den Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche, auf denen alle Pfarrer verpflichtet werden. Und wenn das so wäre, dass alle durch die Taufe automatisch Christen werden, dann hätte ich den Vorschlag, lass uns doch so einen Sprengwagen organisieren. Wir fahren in Siegen durch die Bahnhofstraße und spritzen einfach alle voll und sagen, ihr seid jetzt alle getauft. Das wäre doch schön, dann sind nicht alle Christen. Aber leider ist diese Vorstellung, dass man durch die Taufe Christ wird, weit verbreitet. Aber dann wird die Taufe und das Christsein zu einer bloßen Tradition. Und dieses Problem, dass Glaube auch einfach Tradition sein kann, das ist nicht neu, gab es damals auch schon. Bei Johannes war es nicht die Taufe, da war es die Abstammung. Aber das Prinzip das gleiche. Hier in unserem Vers 8, da sagt Johannes, nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. So wie viele heute denken, ich bin getauft, konfirmiert, bin ja Christ, so dachten damals viele, ich gehöre ja zum Volk Israel, ich stamme von Abraham ab, also bin ich auf der richtigen Seite. Da bin ich sozusagen safe. Nein, sagt Johannes, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Bekehrt euch, kehrt um zu Jesus, lebt mit ihm. Wie stehen Sie, wie stehst du an dieser Stelle? Lebst du eindeutig mit Jesus? Es ist hilfreich, in der Adventszeit sich diese Frage ganz neu zu stellen. Übrigens, die Adventszeit, ich habe es schon mal gesagt, ist eigentlich von der Kirchengeschichte her eine Bußzeit, eine Zeit der Selbstprüfung, eine Zeit der Umkehr. Das Zweite, was Johannes über die Taufe sagt, ist, dass sie zur Vergebung der Sünden geschieht. Das bezieht sich natürlich auf die Taufe von Leuten, die Buße getan haben, die umgekehrt sind. Wir können das nicht einfach auf alle übertragen, die als Kind getauft werden. Da muss dann eben der Glaube sozusagen später hinzukommen. Dann ist es wieder vollständig. Aber wenn Sie oder wenn du zu Jesus gehörst, dann kann die Taufe dir neu zeigen, ja, die Vergebung der Sünden gilt auch für dich. Die ist nicht nur so allgemein, die ist persönlich für dich. Manchmal kommen ja Zweifel. Ich höre das immer wieder, dass Menschen auch zweifeln und fragen, bin ich vielleicht zu schlecht, dass Gott mich nicht mehr lieben kann, dass er mir nicht mehr vergeben kann? Nein, kannst du denn sagen, ich bin getauft und daran sehe ich, die Vergebung gilt auch für mich. So wie das Wasser der Taufe äußerlich reinigt, so reinigt Jesus sozusagen innerlich die Seele von allem Schmutz. Luther hat sehr oft unter Glaubenszweifeln gelitten. Er nennt das Anfechtung. Und dann hat es ihm geholfen, an seine Taufe zu denken. Er hat einmal mit Kreide auf seinen Tisch geschrieben, Baptismus sum, Latein, auf Deutsch, ich bin getauft. In diesem Sinne, für alle, die getauft sind und mit Jesus leben, freu dich daran, dass du getauft bist. Und ein drittes und letztes, mach ganze Sache mit Jesus. In unserem Predigtext zitiert Johannes in Vers 5 einige Verse aus dem Propheten Jesaja. Da schließt sich der Kreis zur Begrüßung. Er spricht davon, dass Täler erhöht und Hügel erniedrigt werden. Dass das, was krumm ist, gerade werden soll. Was will er damit sagen? Also sicherlich nicht, dass wir jetzt zu Weihnachten im Siegerland eine kleine Erdverschiebung erleben werden. So nach dem Motto, ist ja eigentlich ungerecht, wenn das immer so unterschiedlich ist. Dann ist das mal so, dass die Leute von der Truppacher und Freudenberger Straße da mal auf dem Berg wohnen und Bastenberg und Nelkenweg ist da mal im Tal. Nicht? Also so, kann ja mal sein. Nein, so nicht. Ist natürlich bildlich gemeint. Berge und Täler waren damals ein großes Problem für Reisende. Es war anstrengend, immer bergauf und bergab. Und Johannes der Täufer sagt hier, alle Hindernisse sollen beseitigt werden. Jesus soll wirklich freie Bahn haben. Seine Steige soll eben sein. Bereitet den Weg dem Herrn. Macht den Weg frei für Jesus. Er zeigt uns damit, Jesus soll wirklich der Herr sein. In meinem Leben, in deinem Leben, in ihrem Leben. Und für ihn lohnt es sich, etwas zu verändern, auch sozusagen Berge wegzuräumen, Dinge, die im Weg stehen. Wir machen Jesus sozusagen den Weg in unser Herz leicht, das ist hier gemeint. Alles, was dem Glauben mit ihm, an ihn, das Leben mit ihm hindert, das nehmen wir weg. Der griechische Ausdruck, den Luther übersetzt mit das, was krumm ist, wird heute auch in der Medizin verwendet und bezeichnet eine ungesunde Verkrümmung der Knochen. Fragen wir also, was ist in meinem Leben sozusagen geistlich ungesund, krumm? Manche hat gerade in der Adventszeit den Eindruck, ich habe eigentlich so wenig Zeit für Jesus. So viel Hektik, gerade jetzt so viel zu tun, alles muss noch vor Weihnachten gemacht werden. Da komme ich gar nicht dazu, in der Bibel zu lesen und zu beten zum Beispiel. Da kann es helfen, mal zu fragen, gibt es vielleicht Dinge in meinem Leben, wo ich ziemlich viel Zeit mit verbringe, die gar nicht so wichtig sind? Muss ich so lange Zeitung lesen? Muss ich so lange Fernsehen? Muss ich so lange vor dem Computer sitzen oder mich mit dem Smartphone beschäftigen? Muss ich das? Ist das so wichtig? Bereitet den Weg dem Herrn kann heißen, ich verzichte bewusst auf etwas, um Zeit zu haben für Jesus. Und das, wofür ich Zeit habe, das prägt mich auch in meinem Inneren, das prägt meine Gedanken, das prägt meine Gefühle, manchmal ein bisschen in die Träume hinein. Johannes sagt uns heute Morgen, Jesus ist die Nummer eins. Jesus ist das Wichtigste. Er will dein Herr sein. Darum räum alles, was ihn hindert in deinem Leben. Räum es weg, mach Platz. Johannes spricht auch sehr harte Worte in unserem Text. Er sagt hier, der zukünftige Zorn, er bezeichnet seine Zuhörer als Schlangenbrut. Dazu muss man wissen, dass das ja nicht alles Verbrecher war, mit denen er sprach. Das waren ganz normale Leute, auch fromme Leute. Was würdet ihr davon halten, wenn ich euch jetzt hier von der Kanzel als Schlangenbrut bezeichnen würde? Vielleicht denkt ihr dann, was bildet er sich eigentlich ein? Johannes hat sich auch nicht gerade beliebt gemacht mit dem, was er hier gesagt hat. Aber er musste es sagen, von Gott her. Das war sein Auftrag. So müssen wir auch heute davon sprechen. Müssen wir davon sprechen, dass Gott eben nicht nur ein alter Mann mit weißem Bart ist, der mal fünfe gerade sein lässt, sondern es gibt ein Gericht. Ein Gericht, wo wir gefragt werden, wie war dein Leben? Und wir werden alle sagen müssen, es war nicht so, wie es hätte sein sollen. Und das sind nicht nur so ein paar Dinge, die man falsch gemacht haben. Es geht ja um das Herz. Wir werden oft von ganz anderen Mächten bestimmt als von Gott. Von der Schlange ging im Paradies das Böse aus. Und wenn Johannes seine Zuhörer hier als Schlangenbrut bezeichnet, sagt er damit, ihr werdet vom Bösen bestimmt. Ihr habt böse Gedanken, böse Gefühle. Ihr tut Böses. Und dann, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr abgehauen werden, Vers 9. Ja, das stellt uns in Frage, aber heilsam in Frage, damit das Leben sich verändern kann. Eine klare Umkehr, klare Bekehrung und dann eine klare Entscheidung, ich möchte mein Leben an ihm neu ausrichten. Und was heißt das konkret? Wir lesen es hier. Da kommen die Zöllner und die Soldaten vor, Leute, die viel haben und teilen können. Die Zöllner waren damals Leute, die hatten gerade mit dem Teilen ein großes Problem. Im Gegenteil, nicht? Die bekamen von den Römern einen Platz zugewiesen, gab eine Pauschale, die sie abgeben mussten und ansonsten konnten sie die Preise beliebig festlegen. Also höhere Preise, mehr Gewinn. Und dann gab es halt ein bisschen teurer, wurde es noch ein bisschen teurer und es gab noch ein bisschen mehr. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und die Soldaten, die ließen sich von der Faszination der Gewalt mitreißen und es gab entsprechende Auswüchse. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Krieg ist und bleibt schrecklich grausam. Wir erfahren es jeden Tag. Nun spricht Jesus die Leute ganz konkret an. Er sagt, die was haben, sollen teilen. Die Zöllner sollen nicht mehr fordern, als sie vorgeschrieben ist. Die Soldaten sollen kein Unrecht tun, mit ihrem Soll zufrieden sein. Was würde er ihnen oder dir sagen? Man kann es nicht pauschal sagen, aber ich glaube, jeder von uns kennt seine oder ihre schwachen Stellen. Und genau an diesen Stellen möchte Jesus uns verändern, möchte er sie, möchte er dich und mich verändern. Wir können neu fragen, wie damals die Leute Johannes den Täufer gefragt haben. Herr, was soll ich denn tun? Und ich bin sicher, wenn wir ihn ernsthaft fragen im Gebet, wird er uns antworten. Wird er uns zeigen, was ist für dich dran? Vielleicht, dass wir bewusst teilen, die Chance noch in diesem Jahr was abzugeben, dass wir ehrlich sind in Gelddingen, dass wir vielleicht einen Besuch machen bei einem Menschen, der einsam ist, dass wir einen Brief schreiben an jemanden, mit dem wir uns verkracht haben, vielleicht eine schlechte Gewohnheit mit Gottes Hilfe jetzt angehen. Was möchte Gott von dir in dieser Adventszeit? Sich auf Weihnachten vorbereiten bedeutet also nicht nur zu fragen, wie komme ich am besten in Weihnachtsstimmung, sondern zu überlegen, wie kann ich mich neu ausrichten auf Jesus. Natürlich, wir werden nie perfekt sein daran. Ich bin es auch nicht. Und darum Vergebung der Sünden, das ist das Entscheidende, die Gnade. Aber die Liebe Gottes ist kein Sonderangebot, so wie manche Geschäfte kurz vor Weihnachten noch ein paar Sonderangebote raushauen, um den Umsatz zu steigern. Nein, sich auf Weihnachten vorbereiten bedeutet ganz bewusst, sich auf Gott, auf Jesus auszurichten. Sich klarzumachen, ja, es ist Realität, was Weihnachten passiert ist. Gott hat wirklich gehandelt in der Geschichte und tut das auch in meinem Leben. Ich erinnere mich an die Taufe, was Gott durch die Taufe getan hat. Und ich mache ganze Sache mit Jesus, räume alles aus dem Weg, was ihm hindert in meinem Leben. Was ist bei Ihrer oder deiner Vorbereitung auf Weihnachten jetzt dran? Wir beten. Danke, Jesus, dass wir jetzt Advent haben. Hilf, dass diese Zeit nicht nur mit Terminen und Äußerlichkeiten gefüllt ist, sondern dass wir ganz persönlich uns vorbereiten auf Weihnachten. Und zeig jedem von uns, wie das konkret aussieht, ganz konkret in unserem Leben. Amen.
Ich lade ein zum Fürbittengebet. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir als deine Kinder glauben dürfen, dass du unsere Gebete hörst. In deinem Sohn Jesus bist du zu uns Menschen ganz nah und kennst die Sorgen, Nöte, das Leid und die Traurigkeit, alles, was Menschen verzweifeln lässt und ihnen die Hoffnung nimmt. Schenke doch Trost und Hilfe, wo wir keine Worte mehr finden. Sei bei den Kranken und Einsamen, bei den Verfolgten und Vertriebenen, bei den Opfern von Verbrechen und Gewalt. Hindere du die Verantwortlichen und Machthaber, die ihre Position missbrauchen und die Würde der Mitmenschen mit Füßen treten. Beschütze alle, die sich für andere einsetzen, bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei Rettungsdiensten. Und hilf uns, dass wir uns dir ganz anvertrauen, dass wir dir den Weg bereiten, damit es Weihnachten in den Herzen der Menschen werden kann. Lass in uns deinen Frieden wirken. Handle du durch uns und gib uns dafür Mut, Kraft und Ideen für unseren Alltag. Wir bitten dich für unsere Gemeinden, unsere hier und auch die afrikanische Gemeinde, dass wir immer wieder neu Menschen für Jesus begeistern und gewinnen können, damit sie durch deine Liebe bereit werden, dich als Erlöser und Retter anzubeten und dir nachzufolgen. Gemeinsam sprechen wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Und nun geht in diesen Sonntag und in die nächste Adventswoche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.